Allgemeine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden wir über verschiedenste Themen sprechen, die mit dem Tod zu tun haben. Gegebenenfalls auch Suizid, Trauer und schwere Krankheiten. Wenn ihr mit diesen Themen momentan Probleme habt, möchten wir euch darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass diese Folge vielleicht nicht für euch ist oder ihr diese zu einem späteren Zeitpunkt anhört.
Ja, ihr Döden. Ihr Döden.
Heute hier, morgen tot. Das ist der Podcast fürs Leben. Denn eines Tages wirst du sterben. Doch an allen anderen Tagen auch nicht. Bist du bereit?
Herzlich willkommen zu Heute hier, morgen tot. Und wir haben naive Fragen, die wir uns stellen. Und vielleicht sind sie auch gar nicht so naiv, aber was passiert eigentlich, wenn jemand stirbt und weit aufgerissene Augen hat? Würdest du jemanden, der sein Familienmitglied nochmal oder den Verstorbenen nochmal sehen möchte, das sagen? Würdest du die Augen einfach so schließen? Und wie schließt du die?
Okay, also in unserem Kulturkreis ist es ja ein bisschen ungewöhnlich, Verstorbene mit weit offenen Augen ansehen zu wollen. Dahinter steckt der Aberglaube, dass sogenannte Nachtseher, also böse Totengeister, durch die offenen Augen die Lebenden sozusagen in das Reich der Toten zieht.
Oha.
Das glaube ich eigentlich nicht, aber muss ich ja auch nicht glauben. Jetzt mal praktisch gesehen, ist es so, dass ein Mensch, der verstorben ist, dort liegt, aufgebahrt ist vielleicht, häufig mit geschlossenen Augen friedlicher wirkt als mit weit offenen Augen. Es gibt auch noch einen anderen Grund, dass dadurch, dass die Augen offen sind und der Körper austrocknet, wenn er verstorben ist, weil er keine Flüssigkeit mehr zu sich nimmt und keinen Kreislauf mehr hat, dazu kommt er in die Kühlung. Bei 5 Grad verliert der Körper ungefähr 1 Liter Flüssigkeit am Tag. Wenn ich jetzt eine Dame habt, die vielleicht nur 65 Kilo wiegt oder 70 Kilo, dann wird sehr schnell das so sein, wenn die Augen offen sind, dass die einfallen, austrocknen und so weiter. Wir vermeiden das, indem wir die allermeisten Verstorbenen versorgen mit Augenpads, die mit einer Pflegesubstanz eingenässt sind, die eben die Feuchtigkeit in den Augen hält und die Haut, die Augenlider, die sehr schnell auch lederartig austrocknen, dass diese Augen geschützt werden und durch diese Flüssigkeit rehydriert werden. Also Flüssigkeit wird dem vertrockneten Auge zugeführt. Deswegen ist es häufig so, dass wenn jemand dann nochmal gesehen wird und versorgt wurde, die Augen nie weit auf sind, sondern vielleicht einen kleinen Spalt. Durch die einsetzende Leichenstarre eines Verstorbenen kommt es auch an der Muskulatur um das Auge herum dazu, dass diese Muskulatur kontrahiert, also sich zusammenzieht und das Augenlid etwas nach oben zieht. Auch das kann man im Grunde durch eine leichte, sanfte Massage, also der bei der Kosmetik schon mal war, kennt das auch, auf die Augenlider im Grunde ein bisschen diese Leichenstarre lösen aus diesem Bereich und dann bleiben eigentlich die Augen häufig zu. Wenn es so ist, dass die Augen trotzdem noch aufbleiben und man möchte, dass die Augen geschlossen werden oder geschlossen sind, dann kann man eine pflegende Substanz, die aus einem Baumharz besteht, auch so riecht, ganz schön riecht eigentlich nach Wald, eine Art Kontaktlinse benetzen und die unter das Auge bringen, also unter das Augenlid. Und durch diese leicht backsige Eigenschaft des Harzes bleibt das Auge verschlossen und gleichzeitig wird durch diese Substanz das Auge gepflegt. Das ist postmortale Augenpflege. Insofern, das kann man den Angehörigen auch so erzählen, aber es gibt auch Angehörige, die sagen, die möchten das nicht. Dann ist das auch in Ordnung. Dann sind die Augen in der Regel nie weit auf, aber ein bisschen vielleicht so, und dann sieht es so aus, als wenn man so vielleicht ein bisschen die Augen zusammenkneift, weil die Sonne gerade so blendet. Aber das ist okay.
Ich hatte mal eine Klientin, die hat ihre Mama verloren und die habe ich dann gefragt, soll ich die Augen von deiner Mama schließen? Also meinte, luschert sie immer noch so ein bisschen und meinte, ja. Ja, lass das
mal. Hast du schon mal erzählt, genau. Ja,
lass das mal, die guckt sich doch an, was passiert.
Ja.
Die will
ja.
Und das finde ich, die hat sie auch nochmal gesehen und mit uns zusammen angezogen. Und das war wieder mal ein guter Tipp, einfach zu fragen und einfach das mitzuteilen.
Genau. Das ist im Grunde immer der Kern. Also nicht einfach Dinge tun, weil man sie tun kann, sondern zu schauen, was ist gewünscht. Also die allermeisten sagen, sie finden offene Augen eher gruselig. Und dann kann man sagen, okay, dann haben wir die Möglichkeit, die Augen zu pflegen und sie zu verschließen. Aber was es da so alles gibt, die Augen werden zugeklebt, wenn jemand eingesagt wird, werden die Beine und Arme gebrochen. Das ist ja alles.
Wow. Ja.
Wie viel Arme? Darf man das sagen hier im Podcast?
Wie viele Arme hast du schon gebrochen, Jörg?
Never ever einen.
Du noch nie.
Nein, werde ich auch nicht tun, musst du auch nicht. Also bei der Versorgung von Verstorbenen ist es so, dass wir, die Menschen haben ja Leichenstarre. Jetzt sind wir aber schon sehr technisch. Also
ja, Leichenstarre. Was ist denn mit dem Mund?
Der Mund.
Wie machst du den, musst du da den Kiefer brechen?
Genau, nein. Also nein, der Mund ist ja nur deshalb in der Regel auf, weil der Unterkiefer irgendwann nach dem Lösen der Leichenstarre dann nach unten fällt, der Schwerkraft folgend. Also man kann, wenn jemand verstorben ist, und das weiß man auch zum Beispiel im palliativen hospizlichen Bereich, an der anfänglichen Lagerung, und der Kopf wird also etwas hochgelagert, ein weiches Handtuch wird zusammengerollt und unter das Kinn geschoben. Der Mund bleibt also zu durch diesen leichten Druck von unten und die Leichenstarre setzt ein und der Mund bleibt verschlossen, weil die Leichenstarre hält den Mund verschlossen. Wir haben im Grunde aber die Situation, bei uns hat sich die Leichenstarre häufig dann gelöst nach ein paar Tagen, wenn wir die Aufbauung machen. Und dann ist es tatsächlich so, dass der Mund manchmal aufsteht. Und dann hängt es wirklich von der individuellen Erscheinung des Gesichts ab und des natürlichen Erscheinungsbildes, ob man den Mund etwas auflässt oder ob man ihn schließt. Also man kann sehr viel durch Lagerung machen, ist meine Erfahrung. Und selbst wenn der Mund etwas auf ist, finde ich das nicht schlimm, weil wenn man sich erinnert, man steht nachts um 4 auf, schaut so rüber zu seinem Partner und der liegt da so mit relativ offenem Mund und
Sabber läuft raus.
Richtig, genau. Also das ist ja ein vertrauter Anblick eigentlich, ne? Dass der Mund ein bisschen geöffnet ist, das kann man irgendwie auch so lassen. Nun gibt es Situationen, in denen es Sinn machen kann, den Mund zu verschließen.
Nähst du den Mund zu?
Ich nähe den Mund dann zu, also verschließe den Mund mit einer Ligatur, also einem kleinen Faden, aber immer nur dann, wenn aufgrund der körperlichen Veränderung eine Situation entstehen kann, dass durch die Aufbahrung Flüssigkeit auf natürlichem Wege austreten kann. Und zwar durch Mund und Nase. Und das möchte niemand erleben. Und das ist die Situation, in der man dann tatsächlich aus meiner Sicht eine Ligatur machen sollte. Wenn jemand nicht gesehen wird, weil die Familie sich dagegen entscheidet, ist das natürlich eine Maßnahme, die sich verbietet. Weil es ist am Ende ja ein Eingriff in die körperliche Integrität. Und wenn sie keinen Sinn macht, dann ist sie zu unterlassen. Aber wenn ich verhindern möchte, dass Flüssigkeit austritt, und das kann es manchmal bei bestimmten Umständen bei Verstorbenen, dann ist eine Ligatur angesagt, ja.
Leute, wir machen hier einen Podcast über das Thema Tod. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es gar nicht so einfach, für den Podcast rund um das Thema Bestattung und Tod einen Sponsor zu finden. Viele Marken sagen da, nö, danke.
Aber nicht so Check24.
Check24? Warum Check24?
Ja, da kannst du nicht nur Autoversicherungen, Kredite oder Stromtarife vergleichen, sondern die haben auch Deutschlands größten Sterbegeldversicherungsvergleich. Mit einer Sterbegeldversicherung deckt dir im Trauerfall die Beerdigungskosten ab. Und dass da ganz schön was zusammenkommen kann, darum geht's ja unter anderem hier in diesem Podcast. Also, wenn ihr euren Liebsten keine Unkosten hinterlassen wollt, dann schaut einfach mal vorbei beim Sterbegeldvergleich von Check24. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Herr Dustin, es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten vorzusorgen, oder?
Ja, man kann zum Beispiel bei einer Treuhandbank ein Konto eröffnen.
Oder ein Tagesgeldkonto einfach.
Ja, bei seiner Sparkasse oder bei seiner Onlinebank eröffnen und da reinschreiben, das ist für meine Bestattung.
Okay, in dem Fall denkt aber daran, dass ihr eine Vollmacht bei der jeweiligen Bank hinterlegt und die auch über den Tod hinaus gilt. Nichtsdestotrotz, eine Sterbegeldversicherung ist eine solide Alternative dazu. In dem Fall
vergleicht sie gut bei Check24 und sucht euch die für euch passende Möglichkeit raus.
Okay, also du bist ja schon so ein bisschen Mini-Chirurg.
Es würden wahre Chirurgen mit Sicherheit verneinen.
Ja, aber also, na gut, du bist da handwerklich tätig am Körper und nähst zu und hast du dann, also hast du auch mal so, musstest du mal Organe entfernen oder so?
Musste ich schon mal Organe entfernen? Zum Beispiel bei einer Einbalsamierung eines Obduzierten. Da öffnen wir ja den Körper komplett noch einmal und entnehmen tatsächlich die vorher herausgeschnittenen Organe und tun sie in einen sogenannten Bodybag mit einer konservierenden Flüssigkeit. Und anschließend wird sozusagen der innere Bereich des Körpers, also der Bauchraum und der Brustraum, trockengelegt.
Und ausgestopft?
Nein, trockengelegt und es wird dann, es wird nicht ausgestopft. Es wird dann dieses Bodybag, diese Organe, wieder in den Körper hineingelegt.
In dem Bodybag drin?
Genau.
Okay.
Genau.
Das gehört ja noch zu dem Menschen, deswegen.
In jedem Fall, ja, genau.
Verstanden.
Ich hake mal kurz ein, das passt jetzt ganz gut zum Thema. Aha. Was bei einer Obduktion, das wusste ich zum Beispiel nicht und hat mich komplett überrascht, wird ja auch öfter mal der Kopf aufgesägt.
Es wird immer der Kopf aufgesägt.
Okay, dann ist das quasi kein Einzelfälle bei mir. Mhm. Und du sägst ja einen Kopf auf.
Mhm. Und also ich nicht.
Nein, du nicht. Das machen die in der Rechtsmedizin.
Die anderen.
Genau. Die in der Rechtsmedizin sägen den Kopf auf, untersuchen das Gehirn. Mhm. Und das kann man jetzt auch zum Beispiel in der Doku Sterben für Anfänger, in dem wir auch bei Lichtern mir auch mitgespielt haben, kann man auch sehen in Folge, ich schätze mal 3 oder 4, dann wird dieses Gehirn zerschnitten. Mhm. Was passiert dann?
Genau. Und das Gehirn hat leider die Eigenschaft, weil es seltsamerweise ist, es ein wichtiges Organ, es besteht doch zum größten Teil aus Flüssigkeit, aus Wasser. Und wenn es sozusagen in normal temperierte Räumlichkeit kommt und so zerschnitten ist, dann zerfließt es sehr schnell, es zerläuft sehr schnell. Und deswegen ist es so, dass diese Gehirnscheiben dann wieder in den Körper hineingelegt werden. Also sie kommen nicht in den Kopf, sondern in den Körper mit den anderen Organen, wo sie hingehören, nicht wirklich hingehören. Aber das kriegt der Verstorbene ja mit, weil es sind ja seine Organe. Und genau.
Das sind schon harter Tobak.
Ja, es ist harter Tobak. Es ist das, was ich vorhin schon sagte. Also wir nehmen die Dinge anders wahr.
Klar.
Aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch das so zu sagen, wie es ist. Also es macht ja auch keinen Sinn zu sagen, deine Mama ist eingeschlafen, sondern deine Mama ist tot. Also so ist es. Und deswegen sollte man es auch so sagen. Und ein Gehirn, was zerschnitten wird, wird in Scheiben zerschnitten.
Ich habe noch mal eine andere Frage zum Thema Haare und Haarwachstum. Mhm. Setzt das sofort aus oder ist zum Beispiel auch ein Verstorbener, der morgens sich noch glatt rasiert und dann am Herzinfarkt beispielsweise verstirbt, abends wieder mit einem Drei-Tage-Bad da? Oder
nein, Drei-Tage-Bad.
Oder ein Tage-Bad, klar.
Okay. Aber. Also ich sag mal, in 3 Tagen hat er wieder ein Bad. So würde ich sagen. Weil es so ist, ich hatte vorhin erklärt, dass der Körper circa 1 Liter Flüssigkeit am Tag verliert. Und so verliert auch die Haut im Gesicht Flüssigkeit. Und es ist nicht so, dass wie zum Beispiel Fingernägel wachsen oder Haare wachsen, sondern es ist so, die Haut zieht sich zurück. Und dadurch erscheint es so, als würden die Haare noch wachsen. Weil Wachstum ist definiert als ein vitaler Zustand. Also, und so Teil des Lebens. Und jemand, der tot ist, da wächst nichts mehr.
Okay. Dann kam mir noch eine andere Frage.
Bitte.
Was ist denn mit den Genitalien? Läuft da nicht noch irgendwie manchmal Urin raus? Oder wird das zugeschnürt? Oder wie läuft das?
Okay, also es ist normalerweise so, im modernen Embalming gibt es eine Lehraussage, dass Körperöffnungen zu verschließen sind. Nun ist es aber so, dass es erstens etwas, was man nicht gerne tut. Also gerade im Genitalbereich, also auch wir nicht. Und es macht oft auch gar keinen Sinn. Also aufgrund der Anatomie ist es so, wenn jemand liegt, ist die Blase in der Regel so gelagert, dass eigentlich, selbst wenn sich noch Urin drin befinden würde, eigentlich Urin nicht ausläuft. Das passiert vielleicht bei Umlagerung oder so. Also macht es auch keinen Sinn, da irgendetwas zu verschließen. hintenrum muss man sagen, macht es häufig auch keinen Sinn, denn die allermeisten, die versterben, sind Menschen, die länger schon krank sind. Und wenn du länger krank bist, zum Beispiel weil Krebs erkrankt bist, hospizlich versorgt, palliativ versorgt bist, dann wirst du viele, viele Tage vorher schon nichts mehr gegessen und getrunken haben. Und dann wird dort auch nichts mehr sein, was ausläuft. Wir machen es in der Regel so, dass wir einfach so wie auch bei Lebenden dem Verstorbenen eine Vorlage davor legen, also vor die Genitale, dass wenn tatsächlich nochmal ein Tröpfchen rausgeht oder so, dass einfach dann, okay, dann ist es so. Aber das ist ja auch bei Lebenden so. Also wenn jemand pflegebedürftig ist und kann das Wasser vielleicht nicht mehr so halten, dann kriegt er auch eine Vorlage und es ist irgendwie okay. Oder wie findest du es?
Ja, ich finde das vollkommen okay, aber klar. Wovon träumst du?
Also träume im Sinne von...
Arbeit? Also nein, Begegnung nein, oder ist das nicht. Völlig...
Total, ist, nein, gar nicht. Also ich habe seltenst von der Arbeit geträumt.
Ja?
Natürlich gibt es Situationen, die einen beschäftigen. Also ich würde eher sagen, diese Phase vor dem Einschlafen, da bewegen mich manche Bilder oder Dinge oder Geschichten oder Dinge, die ich zu erwarten habe. Also Dustin kann das auch sicher bestätigen, dass wenn man weiß, da ist ein Kind gestorben und morgen habe ich das Gespräch mit den Eltern, dann wird auch Dustin vorm Einschlafen nochmal so ein bisschen drüber denken und sich überlegen, wie macht er das und wie fühlt sich das an und so und vielleicht ein bisschen Aufregung dabei. Aber wenn es dann soweit ist, dann ist das Gespräch und es ist Teil seiner Arbeit und wenn er nach Hause kommt, schläft er trotzdem gut. Hm. Und so ist es bei mir auch. Aber natürlich habe ich auch mal Albträume, aber die sind nicht verbunden mit der Arbeit. Also vielleicht träume ich, habe ich einen Albtraum von Finanzbeamten, die irgendwie das Haus stürmen oder so, ich weiß nicht.
Ich für meinen Teil hätte da ganz viel Respekt vor, weil ich ein Mensch bin, der alles verarbeitet im Schlaf und ich kann eigentlich immer, wenn ich irgendwelche Erlebnisse hatte im Alltag, die besonders sind oder mich besonders berühren, begegnet mir das in irgendeiner Form wieder im Schlaf. Aber das ist wahrscheinlich auch dann Typsache. Ich kenne das auch, wie du das gerade beschrieben hast, mit dem Aufwachen oder also vom Aufwachen oder vom kurz vorm Einschlafen, dass dann auch so verschiedene Sachen einem noch durch den Kopf
gehen. Gedanken einfach, die einen bewegen. Logisch,
ja. Zum Beispiel das mit der Abholung und der Fahrt ins Krematorium mit Dustin, habe ich auch von geträumt. Das war, sehr
intensiv. Und war das unangenehm oder war das?
Das war nicht unangenehm, nein. Okay. Aber also dann habe ich nur noch mal gemerkt, wie sehr mich das auch beschäftigt hat danach.
Das stimmt, ich habe jetzt Cedric telefoniert, du hast sogar noch ein Zwiegespräch geführt, ne? Mit dem Verstorbenen.
Ja.
Aber glaub mir, nach der 500. Fahrt ist das nicht mehr so. Also das heißt nicht, dass alles Routine wird, aber das heißt einfach, dass Dinge werden Teil von deinem Alltag. Und sie bewegen dich nicht mehr so vielleicht, wie andere Dinge dich bewegen. Aber es ist immer noch so, dass Geschichten mich berühren oder bewegen oder beschäftigen. Es wäre ja auch seltsam, wenn nicht. Also dafür wirklich sind die Geschichten, die wir manchmal hören, unfassbar. Also ich denke oft, manche sind vielleicht auch glücklich, dass sie keine Ahnung haben von dem, was hinter manchen Mauern so passiert. Also ich erinnere mich an eine Wachkoma-Station, eine Abholung. Dort sind alle Türen offen. Hinter jeder offenen Tür liegt ein Mensch. Die meisten davon sind jünger, zum Teil sehr jung, also Zustand nach Verkehrsunfall, Reanimation oder was auch immer. Und die liegen da einfach. Jeden Tag. Und das ist etwas, zum Beispiel, was mich immer bewegt. Also ich bin dort nicht gerne. Und ich bin selbst Krankenpfleger. Und ich habe eine große, große Hochachtung vor den Menschen, die dort arbeiten. Weil es, glaube ich, unheimlich schwierig ist, mit Menschen im apathischen Syndrom, im Wachkoma zu arbeiten. Und das ist so ein Leben in Zeitlupe. Und das wäre für mich belastend. Also ich liebe das, dass man kurz und heftig eine intensive Arbeit hat und die abschließen kann und dann sozusagen kommt etwas Neues. Das war im Rettungsdienst schon so. Rettungsdienst ist wie ein Geschenk auspacken. Nicht falsch verstehen, aber es ist einfach so, dass du nicht weißt am Tag, was passiert. Und es ist beim Bestatter genauso. Manchmal gibt es Tage, da klingelt das Telefon nicht. Dann denkst du so, jetzt musst du dich mal anrufen. Funktioniert es noch? Ja, funktioniert. Warum ruft keiner an? Und manchmal gibt es Tage, da Da weiß man nicht, wo einem der Kopf steht. Aber das ist, glaube ich, normal.
Dieser Podcast wird präsentiert von VPV Versicherungen, dem ältesten Lebensversicherer Deutschlands.
Ich habe noch eine Frage, gerade weil du hast jetzt ja viel extreme Situationen erlebt mit Menschen, die kurz vor dem Tod standen und natürlich jetzt auch sehr viele, die kurz nach dem Tod stehen und hast sehr viele Menschen auch körperlich betreut und ich stelle mir so ein bisschen die Frage nach der Seele. Mhm. Siehst du einen Unterschied vor und nachher? Siehst du irgendwie, hast du das Gefühl, dass da noch was weg ist oder dass da was war und dann nicht mehr da ist?
Also ich kann sagen, aus meiner Zeit in der Krankenpflege hatte ich Erlebnisse und Empfindungen, wo jemand verstorben war und wo ich das Gefühl hatte, es gibt noch etwas, ich nenne es jetzt mal Feinstoffliches im Raum, etwas Energetisches. Das ist auch etwas, was viele Kollegen, wenn man mit ihnen spricht, auch erzählen. Bei der Bestattung ist es etwas anderes, weil die Menschen, die wir abholen, die Körper, die wir abholen, weil es ist das Körperliche, was wir beerdigen und umsorgen, die sind schon eine Weile tot. Ich glaube, es ist schon so, dass in einem Raum, wo jemand verstirbt, gibt es so etwas wie Feinstoffliches, Energetisches. Ich will es jetzt nicht Seele nennen. Manche Leute nennen es Seele. Ich nenne es eben etwas, ja, etwas bleibt, weil wir sitzen jetzt hier und wenn wir die Augen schließen würden, würden wir trotzdem empfinden, dass man nicht alleine ist. Also würden irgendwie das spüren. Und bei einem Verstorbenen nach 4 Tagen hast du das nicht. Das ist wie, also ich will jetzt nicht falsch verstanden werden, aber das ist wie ein Gegenstand. Das ist eben etwas Entseeltes, der entseelte Körper. Und ich glaube, dass das kurz nach dem Tod noch anders ist. Also, und das verbinde ich nicht damit, dass ein Körper warm ist nach dem Tod und später kalt, sondern ich glaube, dass etwas, manche sagen, in 3 Tagen passiert etwas.
Das ist diese buddhistische Herangehensweise.
Ja, oder die Anthroposophen sehen das ja auch so. Ja.
Haben wir jetzt auch öfter, auch aktuell, dass sich eine Familie wünscht, dass jemand nach der buddhistischen Tradition behandelt wird, nachdem man stirbt. Und wir haben jetzt zum einen die Auflage nicht in eine Kühlung und aus dem Krankenhaus nach Hause und dann 3 Tage zu Hause nicht verändert, das heißt nicht Augen schließen, nicht Mund schließen, all das, worüber wir gerade gesprochen haben, darf auf keinen Fall gemacht werden.
Das ist gut.
Nicht bewegt, in ein Tuch eingehüllt, das darf man noch, und dann zu Hause quasi aufgebahrt, weil die Seele 3 Tage braucht, bis sie den Körper verlässt. Ja, ich finde es total schön und ich würde es viel öfter gerne machen und ich glaube auch, dass das noch viel öfter auf uns zukommen wird.
Ja.
Waren dann die Auftraggeber auch selber Buddhisten?
Die Verstorbene, die Mutter, ist oder hat buddhistisch gelebt und war.
Daher rührte das. Okay. Das ist ein total schönes Bild. Schöne Herangehensweise.
Und es gibt ganz viele, also wir haben auch schon viele Dinge gemacht, ne? Einäschern, aber dann auch das nochmal das Grab ausräuchern. Also es gibt viele verschiedene Kleinigkeiten, die auch aus dem Buddhismus kommen. Es muss ja nicht komplett so gelebt sein, aber die ganz schön sind und die ich total unterschreiben kann.
Ja, also ich glaube, dass die Hausaufbauung etwas ist, was extrem gut ist, was ganz natürlich ist, was früher Alltagserfahrung war. Also die Alten können davon noch berichten. Und ich finde es gut, dass wir uns dessen ein bisschen erinnern und dass es viele Bestatterkollegen gibt, die das auch aktiv unterstützen. Es gibt andere Länder, da ist das sehr üblich. Also in den Niederlanden ist es sehr üblich, einen Verstorbenen nochmal nach Hause zu holen und ihn auch dort zu belassen bis zum Tag der Beisetzung. Und es gibt dort also keine so große Scheu vor dem verstorbenen Körper wie hier. Also ich finde es ja hier unangenehm. Also da lebt ein Paar 50, 60 Jahre zusammen und dann muss der aber, bevor die Nacht einbricht, muss der Vater noch abgeholt werden, weil ist mir unheimlich. Das will ich gar nicht werten, aber das ist interessant, weil es auch einen ganz anderen Ansatz geben kann, zu sagen, das ist hier sein persönliches Umfeld, hier ist er 50, 60 Jahre gewesen in dieser Gemeinschaft und wenn zum Beispiel die Kinder noch einmal kommen, ist es doch viel schöner, ihn dort zu begegnen, als beim Bestatter im Abschiedsraum oder auf dem Friedhof oder so. Und ich glaube, da geht der Trend auch hin, bei einigen, So, es gibt ja auch einen ganz gegensätzlichen Trend natürlich in der Bestattungsbranche. Aber ich finde es wichtig und ich glaube, dass das auch ganz eng verknüpft ist. Da kam ich eben jetzt drauf, als du das so sagtest, mit Ritualen. Also ich glaube, dass wir wieder dahin kommen und sehe das auch, dass wieder Menschen sich trauen, Rituale zu entwickeln. Und zwar nicht nur eine Kerze zu entzünden oder ein Fenster zu öffnen, damit die Seele entweichen kann, sondern Rituale rund um den Abschied. Und da gibt es ja mittlerweile einen bunten Strauß an neueren Ritualen, die sehr schön sind. Also, und da den Mut zu haben und zu ermutigen, zu sagen, was können Sie sich vorstellen für Ihre Mutter? Und klar, dann immer in Bezug auf den Menschen eben, ne? Wie bei der Dame, die buddhistisch ist. Und da ist dann eine Hausaufbauung sinnvoll, ne? Alles andere würde eigentlich gar nicht passen und wäre irgendwie.
Würde sich falsch anfühlen.
Absolut. Ja. Ja.
Und das ist ja achtsam im Sinne der Angehörigen, auch wenn sie es vielleicht machen, weil sie das gerne wollte und es ihrem Abschied oder ihrem Gehen entspricht. Aber ich glaube, das macht ganz viel dieses Beobachten von, hey, da lebt jemand, der ist warm, ich kann ihn anfassen oder er regiert. Zu hin, der ist jemand gestorben, aber immer noch warm und man spürt, dass da noch was ist. Bis hin zu 3 Tage später, da ist nichts mehr.
Und diesen Körper kannst du dann auch loslassen.
Ja.
Also absolut. Das ist, also wir haben ja so einen Grundsatz in unserer Arbeit, der heißt, Kinder gehören nicht in die Kühlung. Also wir versuchen, alle Kinder nach Hause zu holen. Und das gelingt uns eigentlich auch seit 20 Jahren sehr gut. Viele Eltern sind sich am Anfang unsicher. Man muss dazu sagen, wir beerdigen sehr viele Kinder. Und diesen Ansatz zu sagen, kannst du dir vorstellen, dass wir dein Kind nochmal nach Hause bringen, führt meist eher zu so einer Reaktion, so einer Art Zurückweichen. Was? Und dann ein erstauntes Geht. Oder das wäre schön. Bei Kindern gibt es eigentlich seltenst die Intention zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Manchmal, weil andere Kinder zu Hause sind, weil man vielleicht als Eltern denkt, ich möchte diese Kinder schützen. Aber häufig können wir in Gesprächen dann auch auflösen, dass es nicht um den Schutz dieser Kinder geht, sondern dass gerade dieser natürliche Umgang und diesen Bruder, die Schwester nochmal nach Hause zu holen, ganz sinnstiftend und heilsam auch für die anderen Kinder sein kann. Aber es erfordert Mut, weil da sind die Freunde, die anderen Familienmitglieder, die Nachbarn, die vielleicht denken, was macht ihr denn da? Also dieses Thema Hausaufbauung, jemanden nochmal nach Hause zu holen, ist, glaube ich, sehr wichtig und muss noch mehr auch in den Fokus des Abschieds kommen. Und das ist ein guter Trend in dem Fall. Ich glaube, es ist auch ein Teil des Paradigmenwechsels in der Bestattungsbranche, aktiver wieder Abschied zu nehmen.
Würdest du, weil ich glaube, das interessiert viele auch, gerade die Kinder haben, ab wie vielen Jahren würdest du grundsätzlich empfehlen, dass Kinder überhaupt da so rangeführt werden? Also einem 3-Jährigen mit so einer Aufbauung zu nehmen? Oder erst mit 7? Oder erst mit 12?
Also ich sag mal, einen 3-Jährigen kannst du fragen. Möchtest du mit? Möchtest du, Opa ist nochmal aufgebahrt, der liegt nochmal im Sarg. Sag es einfach so, wie es ist. Und dann kann der 3-Jährige sagen, ja, Opa, ja, ich mal noch ein Bild, das lege ich ihm da mit rein. So. Oder er sagt, nee, hab ich keine Lust. Geht zum Sport oder so. Also heute gehen ja auch die Kinder nicht mehr zu Fuß oder so. Sie werden irgendwo hingebracht von den Eltern. Also das heißt, es gibt so eine Verweichlichungstendenz irgendwie bei den Kiddies häufig. Und ich glaube, wir sind schon gut daran zu sagen, hey, das ist Teil unserer kulturellen Erfahrung, so Abschied zu nehmen oder sollte es sein. Und wir muten dir das zu.
Aber ich meine gar nicht, dieses so selber entscheiden können. Du 7-Jährige kann sagen, nee, kein Bock, okay, man kann dann zu Hause bleiben. Wie viele Jahre kann man zu Hause bleiben? Aber ich schon da. nein, aber die das nicht entscheiden können. Also der 5-Jährige, der 3-Jährige, die 4-Jährige, so, denen setze ich das ja aus. Und ich habe vielleicht auch als Elternteil Angst, traumatisiere ich die jetzt nachhaltig oder ist, weil du trägst ja schon, wenn du das in dem Moment entscheidest, viel Verantwortung. Und
aber gibt ich glaube,
es keine Daumenregel, wo du sagst, nein. Hey.
Also. Das Wichtigste bei der Situation ist eigentlich, dass jemand außer denen, die noch Abschied nehmen, da ist, um sich um das Kind im Zweifelsfall zu kümmern. Also nimm das Kind mit, schau auf dein Kind, beobachte es und wenn du dein Kind kennst, weißt du, ob es mit hinein möchte oder nicht. Und frage es einfach. Also nehme es ernst. Es geht nicht darum, ein Kind als ein Erwachsener zu behandeln, aber einfach kindgerecht zu sagen, Opa liegt da jetzt, Möchtest du ihn nochmal sehen oder möchtest du lieber hier bei Rebecca bleiben, die gute Freundin, die mitkommt, um sich um den Jungen zu kümmern, damit dann die Mutter, die vielleicht die Tochter von dem Verstorbenen ist, trotzdem ihren Raum hat und Abschied nehmen kann? Ich glaube, das ist eher diesen Konflikt, musst du wegnehmen. Also, dass das sozusagen die Mutter auch ihren Raum kriegt, Abschied zu nehmen und das Kind trotzdem aufgefangen wird, wenn es notwendig ist. Aber es hängt natürlich auch immer vom Kind ab. Also was heißt denn 3, 4, 2? Es gibt solche und solche. Also es gibt Kinder mit 4, die sagen ganz klar, ich will Opa nochmal sehen. Und es gibt welche, die sagen, ja, ich würde lieber Eis essen gehen. Mhm. Also das, wenn du deine Kinder kennst und wenn du mit ihnen sprichst, dann hörst du vielleicht auch, was passt. Mhm. Aber ich würde nicht sagen so grundsätzlich, man muss das Kind schützen. Wovor? Also ich würde dem Kind auch, Trauer ist ein Gefühl wie Liebe. Das kannst du nicht verstecken und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, auch dieses Gefühl auch als Erwachsener zuzulassen gegenüber Kindern. Also dass Mama weint, ist okay, weil sie ist traurig, der Opa ist gestorben. Das ist okay, in jedem Fall.
Ich habe tatsächlich eine Erinnerung daran an meine Urgroßmutter.
Ja, wie war das?
Da war ich 3. Ja, und...
Jetzt war, als Flashback oder nee, so grundsätzlich?
Grundsätzlich. Nein, ja, okay. Aber ich habe da oftmals dran gedacht, dass ich das, ja. Also, dass ich das noch so, das eine, ich kann mich aber genau so noch dran erinnern, wir haben Rose ins Grab geworfen und ja. Davor hatten wir sie tatsächlich noch im Krankenhaus besucht.
Ja.
Ja, das ist ein bisschen dunkel, das war aber, ja. Glaube ich, durch irgendeine Scheibe haben wir sie gesehen.
Ja, früher gab es sowas.
Ja, ne?
Naja, so früh ist es ja nicht, bist ja jünger als ich wahrscheinlich, aber...
Ach so, so. Weiß ich jetzt gar nicht, kann ich das nicht?
Hey. Nein, ist okay. Auf alle Fälle, das ist interessant, dass du das so erinnerst, weil 3 ist ja schon so ein Alter, wo die meisten von uns eigentlich so fast alles vergessen haben. Also war schon...
Ein einschneidendes Erlebnis.
Entweder ja. Durch das Verhalten deiner Eltern ja. Oder dadurch, dass du eben in der Situation schon gespürt hast, das ist jetzt irgendwas Endgültiges oder so. Ich sag mal, ein 3-jähriges Kind, dem musst du ja auch nicht erzählen, wenn sein Hase oder Meerschweinchen gestorben ist, was jetzt passiert. Also da braucht ein 3-jähriges Kind keine Anleitung, mhm. Sondern ein 3-jähriges Kind wird ein Loch graben, wenn es einen Garten hat.
Na, Quatsch.
Klar. Also,
du machst gar nichts. Du hast, das
nein,
Kind hat ein Meerschweinchen. Das Meerschweinchen bewegt sich nicht.
Dann kommt es und sagt, Papa, das Meerschweinchen bewegt sich. Dann gehe ich raus und sage, das ist tot, das
Freddy
Meerschweinchen.
Ist jetzt tot.
Genau, Freddy, was machen wir jetzt mit Freddy? Ja. Hast du eine Idee?
Mach mit Augen zu.
Ja, Ligatur, nein. Also, Freddy ist tot. Hm. Und dann kannst du dein Kind fragen, was wollen wir jetzt machen mit Freddy? Hm. Und dann wird das Kind in aller Regel sagen, wir müssen es begraben.
Ach komm.
Klar.
Das ist
klar. Also meine Tochter wusste das mit 3. In jedem Fall. Und wir hatten viele Meerschweinchen. Unser Garten war der Friedhof der Kuscheltiere.
Ja, ihr habt das doch immer ausgetauscht. Einfach schnell nachts. Und dann immer gesagt, oh, er hat nur geschlafen. Ja,
nein, so ist es nicht gemeint. Nein, wir waren immer ehrlich zu unserer Tochter.
Hm, okay. Okay. Ich bin total berührt auch. Ich habe für mich dieses, was macht man mit einem Kind? Wie führt man das daran? Hm. Das ist, glaube ich, eine der... Die Fragen, die jeder nicht nur für. Das ist eine Frage, die man nicht für sich selber beantworten kann, wenn man muss. Und wenn jetzt zum Beispiel Cedric sagt, mit 3 erinnert er sich noch daran, dass seine Uroma gesehen hat. Und also ich mache gar nichts mit meinem Sohn, was irgendwie Disneyland angeht, weil ich mir denke, hey, der wird sich eh nicht mehr dran erinnern. Aber vielleicht kann man das jetzt ja mal lang in Angriff nehmen, wenn deine Erinnerung so weit zurückgeht.
Ja.
Wolltest du ihn mit zur Abholung nehmen?
Auf gar keinen Fall.
Nein. Also meine Tochter zum Beispiel war 15. Als sie das erste Mal mit mir eine Abholung gemacht hat.
Wirklich?
Ja.
Gut, aber deine Tochter
ist und das besonders.
Ist vor allen Dingen ist die Bestatterin.
Das stimmt.
Das wissen die Hörer nicht.
Nein.
Und ihr habt ja dadurch jetzt einfach auch ein Familienunternehmen.
Ja.
Jetzt
arbeitet ihr zusammen?
Ja, es ist so, wir haben ja 2 Institute. Einmal in Relling, das Bestattungsinstitut Viehweg und in Kiel den Trauerhafen, andere Bestattung als alternatives Bestattungsinstitut. Und Pia, die in Kiel lebt, macht vorzugsweise eigentlich dort den Trauerhafen. Und das macht sie hervorragend.
Die ist so alt wie Cedric, oder? Wie alt ist sie?
27.
Ja.
Ja, dann ist sie so alt wie ich.
Ja.
Bist du 27?
Klar.
Richtig.
So ein bisschen länger. Nein. Hast du noch Fragen, Cedric?
Hoffentlich viele, aber jetzt nicht.
Für heute nicht.
Ich nehme ganz viel mit. Einen Spruch habe ich mir eben aufgeschrieben, den du vorhin gesagt hast. Trauer ist wie Liebe, kannst du nicht verstecken. Das finde ich total schön. Das ist, Das ist richtig wahr, das stimmt. Mhm. Das ist echt.
Ich fand es total toll, dass du heute da warst. Das war ein tiefer Einblick in nochmal andere Herangehensweisen, Praktiken und viel Erfahrung. Mhm. 20 Jahre geballte Erfahrung. Wow, vielen Dank.
Vielen Dank für eure Fragen.
Danke.
Was wollen wir essen?
Schön, dass du da bist.
Ja.
Wir gehen jetzt was essen. Willst du mitkommen?
Ja, gehe ich mit. Na klar, essen geht immer.
Na klar, gut. Dann gucken wir mal, was in deiner alten Schanze hier für neue, coole Restaurants sind.
Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Egal auf welchem Kanal ihr unterwegs seid, möchten wir euch nochmal darum bitten, jetzt auf den Follow-Button zu drücken. Das hilft uns dabei, unseren Podcast noch größer zu machen. Zudem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns an eure Freunde, Familie und Angehörigen weiterempfehlt. Danke.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Audioflow.